SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Tablets statt Tafel. Wie gelingt die digitale Schule? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Smartphone aus, Hefte raus. So beginnt an den meisten Schulen nach wie vor der Unterricht. Digitale Geräte werden dabei immer noch selten eingesetzt, entweder weil Handys und Computer im Klassenzimmer verboten sind oder weil die Schule kein Geld für Technik und flottes Internet hat. Auch der sogenannte Digitalpakt, mit dem die Bundesregierung rund 5 Milliarden Euro in die digitale Ausrüstung der Schulen investieren will, ist vorerst am Widerstand der Bundesländer gescheitert. Verschläft Deutschland im Kompetenzstreit zwischen Bund und Ländern die Digitalisierung der Bildung? Mit welchen Konzepten sollen Schülerinnen und Schüler auf die Berufs- und Arbeitswelten der Zukunft vorbereitet werden? Hilft Technik tatsächlich beim Lernen? Und wie finden Schulen das richtige Maß zwischen Tablet und Tafel? Darüber diskutieren wir mit Professor Ralf Langkau. Er lehrt Mediengestaltung und Medientheorie an der Hochschule Offenburg. Mit Dr. Patrick Bronner, Mathe- und Physiklehrer am Friedrich-Gymnasium in Freiburg. Und mit Heike Schmoll. Sie ist Bildungsjournalistin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin. Frau Schmoll, 5 Milliarden für die Digitalisierung der Bildung und der Schulen, das klingt nach einer Menge Geld. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat im Interview mit der Süddeutschen Zeitung allerdings gesagt, der Digitalpakt werde überschätzt. Hat er recht?
Ja, er hat recht, weil bei der einzelnen Schule höchstens 25.000 Euro ankommen. Das ist nicht sehr viel, also 25.000 Euro auf 5 Jahre pro Jahr. Aber wenn man sich vorstellt, dass man davon die Wartung bezahlen soll, dass man womöglich einen Klassensatz mit Laptops oder iPads kaufen soll oder ein Smartboard und ähnliche Dinge, die müssen alle auch instand gehalten und gewartet werden. All das übersteigt natürlich die 25.000 Euro. Vor allem kommt mir bei dem Ganzen eines zu kurz. Es wird immer darüber diskutiert, über die technischen Rahmenbedingungen, aber was wir am Ende damit eigentlich machen und wo der Unterricht durch die Digitalisierung sich ändert, das wird nicht debattiert.
Und wir werden hoffentlich auch im Verlauf der Runde auf diese Fragen zu sprechen kommen. Lassen Sie mich den zweiten Gast in der Runde begrüßen, Herr Bronner. 9 von 10 Schülerinnen und Schüler haben ein Smartphone. Den meisten Eltern ist es da eigentlich ganz recht, wenn das Ding wenigstens während der Schulzeit ausgeschaltet ist. Sind Sie als Lehrer auch froh, wenn jetzt erstmal kein Geld vom Bund in neue Technik fließt?
Nein, auf keinen Fall. Also ich finde es ziemlich schrecklich, dass jetzt keine Unterstützung kommt für die Schulen. Wir werden schon seit 2016 wird uns der Digitalpakt versprochen. Es liegen Konzepte vor, die Lehrer besuchen Fortbildung zur Digitalisierung, aber es fehlt WLAN, es fehlen digitale Endgeräte und es fehlt einfach die Unterstützung. Das heißt, die Lehrer wollen, aber sie können nicht digital durchstarten.
Herr Langkau, Sie haben den Digitalpakt bereits 2017 als trojanisches Pferd bezeichnet, mit dem sich der Bund Einfluss auf die Schulpolitik erkaufen will. Aber viele Länder, Herr Bronner hat es auch schon angedeutet, viele Länder sind auf das Geld dringend angewiesen. Wären Investitionen in die Digitalisierung der Schulen nicht dringend notwendig?
Wir sollten es anders formulieren. Wir brauchen dringend Investitionen in die Schulen. Die Verkürzung auf Digitaltechnik geht mir komplett gegen den Strich, weil das, was im Moment diskutiert wird, das ist schnelles Internet, das sind digitale Tafeln, das sind Tablets, wofür wir eigentlich noch gar keine pädagogischen Konzepte haben. Nach meinem Dafürhalten sollten wir anders diskutieren, dass wir nämlich fragen, was soll mit den Geräten überhaupt gemacht werden, was soll gelernt werden, welche Geräte brauchen wir für das, was gelernt werden soll und brauchen wir wirklich nur Rechner in den Schulen oder brauchen wir nicht möglicherweise mehr Betreuung, mehr Sportunterricht, mehr Kunstunterricht, Musikinstrumente, Bibliotheken. Das heißt, diese Verkürzung auf IT und IT-Dienstleistungen, das sind keine pädagogischen Fragen, sondern das ist industriegesteuert. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir uns über Schulkonzepte unterhalten, darüber unterhalten, wie wir Schülerinnen und Schüler in einer zunehmend digitalisierten Welt tatsächlich fit machen für die Zukunft. Und da ist die Ausstattung der Schulen mit ebenfalls Digitalgeräten sicherlich nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt.
Um diese 5 Milliarden, um die es bei dem Digitalpakt geht, auch nochmal einordnen zu können, nach Berechnungen der staatlichen Förderbank KfW beläuft sich der aktuelle Investitionsrückstand an deutschen Schulen auf fast 48 Milliarden Euro.
Ja, das ist das eine, 48 Milliarden Investitionsstau. Das andere, es gibt von Andreas Breiter von der Universität Bremen eine Berechnung, die kommen auf 2,8 Milliarden Euro nur für Hardware pro Jahr. Man muss zwar rausrechnen, was die Schulen heute schon ausgeben, Aber wenn man die Zahlen von Andreas Breiter von Bremen zugrunde legt, dann reichen diese 5 Milliarden Euro maximal 2 Jahre und da sind die Berufsschulen noch gar nicht dabei. Das heißt, der Digitalpakt ist von Anfang an komplett unterfinanziert. Und wenn diese Gelder tatsächlich nur in Hard- und Software investiert werden dürfen, geht es auch meines Erachtens in die falsche Richtung.
Die Digitalisierung, Frau Schmoll, hat die kleinsten längst schon erreicht, abseits der Schule. Die meisten Jugendlichen, die meisten Kinder haben ein Smartphone. Sie sitzen zu Hause vor dem Computer. Sollten sie in der Schule nicht auch endlich lernen, wie man diese Geräte sinnvoll nutzt?
Ja, sie sollten das schon lernen. Aber ich fand das Konzept einer estnischen Schule, die sozusagen die Vorzeigeschule für Digitalisierung ist, interessant. Die haben ihren Schülern verboten, die Handys in den Pausen zu nutzen, damit sie endlich nicht mehr auf ihre Bildschirme starren, sondern auch wieder toben und spielen und sich miteinander unterhalten. Im Unterricht dagegen sind die Handys an. Allerdings glauben die Esten auch nicht, so wie wir, dass nun alle pädagogischen Probleme durch digitale Geräte erledigt würden, dass also Bildungsungleichheiten verschwinden und alles mögliche andere. Also das ist ja mit sehr vielen Heilsversprechen begleitet, sondern die Esten setzen sie ganz gezielt ein, höchstens für eine Sequenz im Unterricht, und das ist auch vernünftig, das wird man überhaupt sagen müssen. Ein Unterricht wird nicht dadurch gut, dass man irgendwann ein Smartboard oder ein Smartphone nutzt, sondern der Unterricht ist immer nur dann gut, wenn der Lehrer ein sehr guter Lehrer ist, der fachdidaktisch gut ist, der verschiedene Modelle hat für verschiedene Erkenntnisprozesse. Es gibt Erkenntnisprozesse, die lassen sich nur analog leisten, also zum Beispiel ein anspruchsvolles Schülergespräch über den Faust, wird man sicherlich nicht digital unterstützen müssen. Aufgaben, die sich ständig wiederholen, hingegen wie Vokabeln lernen, bestimmte mathematische Aufgaben üben, da kann durchaus mit digitalen Medien sinnvoll gearbeitet werden. Aber ich fand es sehr nüchtern, wie die Esten damit umgehen. Sie machen das seit 10 Jahren und sie glauben eben nicht, dass alles besser wird dadurch, sondern es ist eine Querschnittsaufgabe für alle Fächer, aber die wird eben sparsam eingesetzt.
Gibt es bei den Esten auch eine Altersgrenze? Ab wann dürfen die Schülerinnen und Schüler die digitalen Geräte einsetzen im Unterricht?
Nein, gibt es nicht. Es wird schon in der Grundschule mit einem sogenannten Bebop, das ist die primitivste Form von einem Roboter, gearbeitet. Dann wird zum Beispiel die Schrittlänge dieses Bebops von den Drittklässlern ausgemessen. Und dann muss dieser Bebop auf eine ganz einfache Weise programmiert werden. Auf diese Weise lernen die Schüler multiplizieren. Aber das Multiplizieren steht so sehr im Vordergrund, dass die Lehrerin dann auch tatsächlich fragt, wer glaubt denn jetzt Probleme mit dem Multiplizieren noch zu haben? Und dann gehen eben 10 Finger in die Höhe. Also man hat nicht mehr das Gefühl, das steht irgendwie im Vordergrund, diese Gerätenutzung, sondern es ist wirklich sozusagen eingesetzt für einen bestimmten Zweck. Und ich glaube, da sind wir noch relativ weit von entfernt.
Herr Lankau, ich glaube, Sie haben mal gesagt, in der Grundschule brauchen Kinder vor allem Knetmasse und Bauklötzchen und keine Computer.
Ja, und Buntstifte und alles Mögliche. Das heißt, nach meinem Verständnis von Pädagogik und auch dem, was gerade in der Grundschule gelernt werden soll, müssen die Kinder in der Realwelt verankert werden. Das heißt, sie müssen tatsächlich was begreifen können. Und gerade die Kulturtechniken zum Beispiel, Lesen, Schreiben, Rechnen, das kann ich wunderbar an der Tafel machen, auch an der Kreidetafel. Ich kann das wunderbar auf Papier machen, weil ich auch dann die ganzen Rechenwege habe. Also da brauche ich überhaupt keine digitalen Geräte. Und da ist mir der Mehrwert auch nicht ersichtlich, weil die grundlegenden Kulturtechniken tatsächlich erstmal begriffen werden müssen. Und es hat viel auch mit manuellem Tun zu tun, also mit manuellem Schreiben und Rechnen. Und das gilt sogar bis hin zum Vokabellernen, was Sie, Frau Schmoll, gerade angesprochen haben, dass zum Beispiel das Schreiben von Karteikärtchen Teil des Lernprozesses ist, weil wir gerade in den frühen Jahren sehr viel auch körperlich aktiv sein müssen, um bestimmte Dinge zu verankern. Also wenn ich Sprachen beherrsche, dann kann ich viel stärker auch mit Hilfsmitteln arbeiten, auch mit elektronischen. Aber gerade am Anfang, wenn es um Wortverständnis geht, Wort begreifen, was in der Grundschule dazu gehört oder auch bei der ersten Fremdsprache, da ist das manuelle Schreiben ungeheuer wichtig, um eine Vorstellung zu bekommen, wie komplex ein Wort aufgebaut ist, wie lang das ist. Und das bekomme ich am besten hin, wenn ich es mit der Hand schreibe.
Herr Lankau, da haben wir überhaupt keinen Dissens, das ist vollkommen klar. Die Frage ist nur sozusagen, ob wirklich noch Bauklötze und Knete in die Grundschule gehören. Ich wehre mich ein bisschen gegen die Verspielung der Grundschule. Das haben wir eigentlich im Kindergarten und es gibt jetzt fast einen 90-prozentigen Kindergartenbesuch oder noch höher. Ich glaube, da muss man nicht mehr mit Bauklötzen Klötzchen und Knete rummachen. Man kann trotzdem spielerisch lernen, aber dann doch ein bisschen einfallsreicher, zum Beispiel, um diese Grundtechniken zu üben.
Wir können ja in Richtung Kunstunterricht oder Gestaltungsunterricht gehen. Das heißt, wenn man dann mit Farben arbeitet und dann Kulissen baut für Theater oder Marionetten oder so, dann ist man aus diesem Kneten weg. Ich plädiere allerdings sehr stark dafür, dass die manuellen Techniken, also Werken, Basteln, Handwerken oder Haushalten, also Hauswirtschaften und natürlich auch die grundlegenden gestalterischen Techniken einschließlich des Musizierens in der Grundschule verankert werden.
Ich möchte mal ein ganz konkretes Beispiel aus dem Unterricht geben, wie das aussehen kann mit Digitalisierung. Heute Morgen hatte ich 4 Stunden Mathe, einmal 2 Stunden in der Klasse 8a, das ist eine Tablet-Klasse, und dann 2 Stunden in der Klasse 9a, da erlauben wir die Smartphones der Schüler, die haben keine Tablets. In der Klasse 8a habe ich digital einen Mathe-Test geschrieben, und zwar nicht zur Notenfindung, sondern zur Lernprozessdiagnose. Ich wollte von Schülern wissen, wie gut habt ihr das Wurzelrechnen verstanden? Wurzelrechnen ist absolut nicht beliebt, sehr viele Schwierigkeiten sind da, aber ich habe den Schülern digital auf ihr Tablet 6 Aufgaben zugewiesen, die haben die gelöst, und die Schüler hatten sofort eine Rückmeldung, welche Aufgabe war richtig, welche war falsch. Auch ich als Lehrer habe diese Rückmeldung sofort auf meinem Tablet gesehen. Ich wusste, welcher Schüler hat Probleme, welchen Schüler muss ich fördern und welche Schüler liegen bei 100%, die haben es kapiert. Dann ist natürlich die Frage, was macht man mit so einem Ergebnis, das innerhalb von 10 Minuten vorliegt. Ich muss nichts auswerten, keinen Test korrigieren, nichts einsammeln, nichts kopieren. Anschließend ging es weiter mit differenzierten Übungsaufgaben. Die Schüler, die nur 40% erreicht haben im Test, haben ein anderes Aufgabenblatt bekommen, wie die Schüler, die 100% erreicht haben. Und so konnte ich im Unterricht differenzieren. Das Differenzieren habe ich auch digital gemacht über Arbeitsblätter. Dann war eine Dreiviertelstunde rum und ich habe gesagt, jetzt reicht die Digitalisierung im Unterricht. Ich gehe jetzt wieder auf das Buch, über auf das Mathebuch. Wir machen weitere Wurzelübungen aus dem Mathebuch. Somit hatte ich eine bunte Mischung von Digitalisierung und analogen Übungen. Auch ich habe an die Kreidetafel geschrieben. Wir benutzen beides, das Tablet als interaktive Tafel und die Kreidetafel, beides im Wechsel. Und ich setze Digitalisierung nur dort ein, wo sie einen Mehrwert im Unterricht macht. Und den Mehrwert hatte ich heute Morgen ganz deutlich, dass ich ganz schnell einen Test schreiben konnte und feststellen konnte, auf welchem Niveau sind meine Schüler.
Aber die Begriffe, die hinten dran stehen, sind Evidenz und Effizienz. Das heißt, das sind Parameter, die eigentlich aus einem ganz anderen Kontext in den Unterricht hineinkommen, nämlich Prüfungen, Prüfungserfolge, Prüfungsauswertung, das geht deutlich schneller. Ich meine, ich komme aus einer Zeit, wo wir alle Mathematik gelernt haben ohne digitale Geräte. Das hat auch funktioniert. Auch da wurde differenziert, weil der Lehrer uns über die Schulter geschaut hat und relativ schnell auch wusste, welche Gruppe stärker ist. Wir haben auch zu meiner Schulzeit schon Gruppen gebildet und einige wurden stärker unterstützt, andere nicht. Das heißt, da kommen jetzt Begriffe hinein, die keine pädagogischen Begriffe sind. Effizienz, Rückmeldung, Rückkopplung, dann Ausdifferenzierung nach Leistungsstärke, die digital abgebildet werden, die sicherlich auch das eine oder andere ermöglichen, aber die nicht immanent pädagogisch argumentieren.
Wieso? Sie sind doch insofern pädagogisch, als der Lehrer dann den Schülern sehr gezielt helfen kann. Ich weiß nicht, was Sie dagegen haben. Das ist Ihre immer stetige Furcht, dass irgendwas industriegesteuert, ökonomiegesteuert nur Effizienzberechnung sein soll. Ich finde, das ist ein Unterschied, wie man dann damit umgeht, wenn man das sozusagen OECD-haft nur misst und dann nichts damit macht. Dann ist Ihre Kritik berechtigt. Aber wenn zum Beispiel Herr Bronner jetzt eine Möglichkeit hat, diese Schüler, die nur mit 40% abgeschnitten haben, gezielt zu unterstützen, dann hilft denen das doch. Was hat man dann dagegen? Das ist doch pädagogisch.
Das sind 2 Stufen. Das heißt, was Herr Bronner jetzt macht, ist erstmal intern. Von der Struktur her lässt sich das genauso auslagern. Das ist ja das, was wir bei der ganzen Digitalisierung der Schulen oder der angestrebten Digitalisierung der Schulen beobachten, dass diese Geräte im Moment in der Klasse eingesetzt werden oder auch diese Testformen eingesetzt werden und diese Rückmeldungen für den Lehrer zur Verfügung stehen. Aber sie bauen damit eine Infrastruktur auf, dass diese Rückmeldung dann auch in die Systeme eingespeist werden kann und dass diese Rückmeldung automatisiert werden kann über E-Learning-Programme. Also das, was in den angelsächsischen Ländern jetzt schon eingesetzt wird.
Aber Herr Lankau, ist es ein Unterschied, ob zum Beispiel so eine Rückmeldung, die es ja jetzt auch schon gibt in Gestalt von Vera, früher gab es noch andere Tests, die war auch schon extern, die lief nur analog. Trotzdem waren natürlich die Ergebnisse in irgendwelchen Computern gespeichert, zum Beispiel beim entsprechenden Kultusministerium. Was ist jetzt das Problem? Ich verstehe das immer noch nicht.
Das sind die nicht anonymisierten Daten, weil das Grundprinzip der Digitalisierung von solchen Lernleistungen Lernerfahrung und auch das Messen von Lernleistung ist, dass wenn Sie personalisierte Angebote über die Software machen wollen, müssen Sie die Daten und die Ergebnisse personalisieren. Das heißt, das ist personenscharf.
Ich kann da voll dazwischen gehen. Wir haben einen Datenschutzvertrag mit der Firma der Lernplattform. Alle unsere Schüler haben Pseudonyme. Das heißt, da ist kein Klarnamen verknüpft. Am Ende vom Schuljahr werden alle Daten, obwohl sie pseudonymisiert sind, gelöscht. Das heißt, Datenschutz ist bei uns ganz wichtig. Wir haben auch einen Mail-Server. Jeder Schüler hat bei uns eine Mail-Adresse. Es liegt nicht irgendwo bei GMX oder Google. Nein, das funktioniert direkt auf dem Schulserver. Wir haben eine Cloud zum Datenschutz. Die Cloud liegt auch nicht auf irgendeinem Server in den USA. Die liegt im Keller sozusagen. Ist fast philosophisch. Die Cloud liegt bei uns im Schulkeller auf dem eigenen Schulserver. Wir achten sehr stark auf Datenschutz.
Davon
wir geben keine
aus.
Klarnamen raus.
Ja, vielleicht davon, können wir an dieser Stelle, ja. Entschuldigung, dass Sie unterbrechen, noch mal einen ganz kurzen Schnitt machen, bevor wir in diese datenschutztechnischen Fragestellungen gehen. Ich fand jetzt ganz interessant, was Herr Bronner aus seinem Mathe- und Physikunterricht erzählt hat. Herr Bronner, mich würde aber nochmal interessieren, vielleicht auch damit wir nochmal ein umfassenderes Bild davon bekommen, was Digitalisierung im Unterricht bedeutet, was die Anwendung von digitalen Geräten bedeutet für Schülerinnen und Schüler. In Mathe und Physik mag das vielleicht noch relativ schnell einleuchten. Soweit ich weiß, werden an Ihrer Schule ja die Geräte auch im Latein- oder Musikunterricht eingesetzt. Wie kann man sich denn das vorstellen?
Richtig. Mein Musikkollege, der Herr Klaassen, der behauptet, das Tablet macht im Musikunterricht den meisten Sinn. Als Beispiel, über die App GarageBand können einzelne Schüler Musikstücke komplett komponieren. Mehrstimmige Musikstücke mit verschiedenen Instrumenten, mit verschiedenen Gesangsstimmen. Also jeder Schüler komponiert ein eigenes Musikstück und das ist fachlich anspruchsvoll. Natürlich binnendifferenziert. Die sehr guten Schüler müssen noch ein Gitarrensolo einbauen und so weiter. Digitalisierungskritiker sagen, das ist doch ein Quatsch, wenn der Schüler da auf dem iPad, auf dem Klavier, auf dem Flügel rumtippt. Aber ich kann nur antworten, ja, das wäre natürlich besser, wenn der Schüler vor einem Eigenflügel sitzen daran spielt. Aber leider haben wir nicht das Geld, um 30 Flügel für die Schüler anzuschaffen.
Jetzt ist nicht nur Herr Lankau mir gegenüber etwas skeptisch, sondern man hört auch von vielen Eltern Sorgen. Es gibt Bildungsexperten, die von einer German Angst, also German Angst 4.0 sprechen. Halten Sie diese Sorgen für berechtigt?
Also wir spüren natürlich diese Sorgen auch beim Elternabend. Die Eltern haben Angst, dass die Schüler überfordert sind mit dem Gerät, dass die Schüler noch am Gerät spielen. Aber wir haben ganz intensive medienpädagogische Begleitung. Also wir haben eine eigene Handreichung zur Medienbildung in Schule und Elternhaus. Wir haben Medienmentoren ausgebildet über das Landesmedienzentrum, die wieder Workshops anbieten zum Umgang mit sozialen Medien. Also diesen Peer-to-Peer-Ansatz. Wir haben eine Sozialarbeiterin, die bietet Unterrichtsstunden zu medienpräventiven Inhalten. An. Also, dass sich Eltern wie Lehrer, wie Schüler wirklich mit diesen Medien auseinandersetzen, mit den Gefahren, mit den Herausforderungen, mit den Chancen und Risiken. Das ist ganz wichtig.
Und die Gefahr sehen Sie nicht, dass jetzt die Kinder regelrecht vereinsamen, wenn sie personalisiert und individualisiert am Smartphone, am Gerät lernen?
Also Beispiel heute Morgen, ich habe die digitalen Medien von 90 Minuten vielleicht eine halbe Stunde eingesetzt. Und danach ging es weiter mit Partnerarbeit, mit Gruppenarbeit, mit Heftaufschreiben, mit dem analogen Mathebuch. Also, dass die jetzt in dieser halben Stunde absolut vereinsamen, würde ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, diese halbe Stunde hat einen Mehrwert in meinem Unterricht erreicht, den ich sonst so schnell nicht gehabt hätte.
Frau Schmoll, das klingt bei Herrn Bronner so, als würden sich die Versprechen der Digitalisierung einlösen. Zeitgemäßer, moderner Unterricht, höhere Motivation der Schüler möglicherweise auch, bessere Lernleistungen, Lehrkräfte werden entlastet.
Ja, Herr Bronner jedenfalls bringt zum Ausdruck, dass er ein hohes fachdidaktisches Arsenal hat und dass er das Ganze sehr gezielt einsetzt, je nach Erkenntnisprozess. Genauso soll das ja auch sein. Deshalb gibt es ja auch die Fortbildung, die fachdidaktischen für den Einsatz von digitalen Medien. Und man muss dazu auch sagen, Vereinsamung und einsames Arbeiten an einer Aufgabe konnte ich auch analog in Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg beobachten, wo nämlich jeder nach seiner Stufe vor einem Buch sitzt und im Grunde Aufgaben abarbeitet. Das Ganze gibt es auch bei Jena-Planschulen, die mit Wochenplänen arbeiten. Dort sitzen die Schüler und jeder arbeitet seine Wochenarbeitspläne ab, ohne digitale Geräte. Aber im Grunde muss man dann fragen, warum sitzen die noch in der Schule? Das können sie auch zu Hause erledigen. Und das ist nicht der Sinn von Schule.
Wir sagen ganz klar, der Erfolgsfaktor für guten Unterricht ist nicht der Einsatz von Smartphones und Tablets, sondern es ist und bleibt einfach der motivierte und engagierte Lehrer und was er mit diesen Geräten eben macht im Unterricht. Und das ist bei uns so ein bisschen das Erfolgsrezept.
Ich glaube, Herr Lankau, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bei der Diskussion um Digitalisierung geht es ja weniger um dieses technische Update in den Klassenzimmern, was vollzogen wird, also DVD-Player statt Videorekorder oder Whiteboard statt Kreidetafel, sondern darum, dass die Digitalisierung das Lernen grundsätzlich verändert?
Also man muss dazu sagen, dass jede neue Digital- oder jede neue Medientechnik auch in die Schulen gedrückt wurde und es immer eine Lobby hinten dran gab, die dafür gesorgt hat, dass das dann noch umgesetzt wurde, also vom PC über Laptop und jetzt sind es die Tablets. Wir haben aber noch eine andere Qualität durch das Internet und den permanenten Rückkanal. Das heißt, dass wir jetzt von einer Datenökonomie sprechen, bei der auch Schülerdaten erhoben werden, die durch die personalisierten Programme auch notwendig erhoben werden. Natürlich gehe ich davon aus, Herr Bronner, dass Sie datenschutzrechtlich alles so machen, wie das vorgegeben ist. Trotzdem entstehen diese Daten. Das heißt, wenn die Schule eine Insel wäre, dann könnten sie ihre Daten sicherlich auch bei sich behalten, aber das ist sie nicht. Das heißt, bei dem, was im Moment passiert, müssen wir zwei Dinge berücksichtigen. Das eine sind die Interessen der Datenökonomie und diese Datenökonomie speist sich aus den Daten von möglichst vielen Menschen. Das zweite ist eine Infrastruktur, die, auch wenn sie ausgelagert ist oder bei Ihnen im Keller ist, nach meinem Dafürhalten, nach meinem auch technischen Kenntnisstand, anders definiert werden muss, als es im Moment aufgebaut ist. Das heißt, wir müssen IT neu denken. Wir müssen die Datenschutzgrundverordnung wesentlich intensiver einsetzen. Wir müssen geschlossene Netze einsetzen. Das heißt, wir arbeiten im Moment mit einer Infrastruktur, die der Datenökonomie zuarbeitet. Und wir brauchen eine Infrastruktur, die pädagogisch aufgebaut ist und ganz klare Schnitte macht bei der Frage, welche Schülerdaten gehen ins Netz oder auf welche Schülerdaten kann irgendjemand zugreifen. Und diese Interessen der Datenökonomie sind auch die Interessen, die zum Beispiel zu dieser Form des Digitalpakts geführt haben. Und da müssen wir als Pädagogen ganz klar sagen, wir müssen entscheiden und fragen, was soll konkret gelernt werden, weil tippen und wischen können die Schüler, YouTubes, Video gucken auch. Und wenn wir das festgestellt haben oder festgelegt haben, was gelernt werden soll, können wir dafür eine Infrastruktur aufbauen, mit der man offline arbeiten kann, über Intranet, über Edge Computing, über Hybrid Clouds, diese ganzen Dinge. Das heißt, wir müssen auch auf der technischen, insbesondere auch auf der technischen Ebene Alternativen gegen die Datenökonomie entwickeln, weil die Datenökonomie daran interessiert ist, Daten zu generieren und die Daten auszuwerten.
Damit meinen Sie ganz kurz zusammengefasst, dass wirtschaftliche Interessen hinter diesen Digitalisierungsvorhaben der Schulen
16
stecken?
16 von 20 der großen Unternehmen entwickeln Schulmaterial. Die großen amerikanischen Unternehmen, die sich ganz massiv in den Schulen etablieren, sind Apple und Google. Wir haben im Deutschen die HPE Schulcloud. HPE ist gemeinnützig, aber hinten dran steht SAP. Wir wissen, dass das Cloud-Geschäft in den nächsten Jahren expandieren wird. Und das funktioniert nicht nur über die Cloud-Dienste, sondern immer über die Nutzerdaten. Und das müssen wir, wenn wir uns über Schule unterhalten, im Hinterkopf haben, weil wir es mit Minderjährigen zu tun haben.
Tablets statt Tafel, wie gelingt die digitale Schule? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Frau Schmoll, jetzt hat Herr Lankau gerade die wirtschaftlichen Interessen genannt. Ein anderer Punkt sind noch die ganzen Kosten. Digitale Bildung ist eine teure Sache. Internetzugang, Software, die Geräte, bei der rasanten Entwicklung der Technik ist vieles oft nach ein, zwei Jahren wieder veraltet. Geraten die Schulen da nicht auch in eine endlose Kostenspirale?
Ich glaube, das kommt darauf an, wie man das Ganze anlegt. Selbst diese Vorzeigeschule in Estland hatte nur einen Klassensatz iPads und einen Klassensatz Laptops und hatten einen Computerraum. Alles andere wird durch die Smartphones der Schüler erledigt oder auch dadurch, dass dann eben eine Klasse an einem Tag in einer bestimmten Stunde mit diesen iPads arbeitet und danach werden die wieder eingesammelt. Übrigens von IT-fortgebildeten Schülern und nicht von irgendwelchen Lehrern, sondern das erledigen alles Schüler in dieser Schule. Das fand ich ein sehr kluges Konzept. Peer-Learning funktioniert sowieso viel besser. Sicher kann man sagen, dass nicht in allen Bundesländern und auch nicht in allen Landstrichen die Nutzung des eigenen Geräts, neudeutsch Bring Your Own Device, so wie das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen geplant ist, klappen wird. Also zum Beispiel in ostdeutschen Ländern haben die Kultusminister schon Bedenken angemeldet, dass sich damit auch die soziale Schere verstärkt. dass immer ökonomische Interessen bei neuer Technik in Schulen mitbeteiligt sind. Das war schon immer so. Es war auch beim Overhead-Projektor, mit dem ich vor allem in meiner Schulzeit gequält wurde, so. Wir konnten am Ende auch keinen Overhead-Projektor mehr sehen. Ich halte es aber für durchaus wichtig, dass Schüler gerade die Untiefen dieses Datenmissbrauchs, zum Beispiel wenn sie bestimmte Daten auf bestimmten Plattformen von sich preisgeben, wirklich sehr schnell kennenlernen und bestimmte Dinge nicht mehr tun. Das gehört ja auch zu einem digitalen Unterricht. Und Herr Lankau hat insofern recht, als man natürlich irgendein Genehmigungsverfahren für die verschiedenen Softwares etablieren muss. Das gibt es bisher nicht. Es gibt nicht mal in allen Bundesländern ein Genehmigungsverfahren für Schulbücher. Das wissen viele nicht, weil in Baden-Württemberg es sowas natürlich gibt. Aber das ist nicht überall so. Das heißt aber, für die digitale Software, die im Unterricht benutzt werden muss und kann, die soll in der Tat möglichst zentral genehmigt werden, damit nicht jedes Land das Rad neu erfindet, sondern dass es sowas wie Lernportale gibt, die man zum Beispiel auch überregional oder zumindest bei den jeweiligen Kultusministerien zur Verfügung stellen kann.
Wir haben das Problem natürlich auch mit der Software. Was für Apps verwenden wir im Unterricht? Und wir haben ein eigenes App-Konzept hier entwickelt. Alle Apps, die auf unseren Schüler- und Lehrer-Tablets drauf sind, die müssen werbefrei sein, dürfen keine Daten sammeln, keine Daten weitergeben. Sie müssen einen pädagogischen Mehrwert haben. Sie müssen für die Bring-Your-Own-Device-Klassen müssen sie kostenlos sein. Für die Tablet-Klassen können wir auch kostenpflichtige Apps verwenden. Und es schränkt natürlich den Markt der Apps ganz stark ein, welche wir nutzen können. Aber wir sind da bei Hochschulen fündig geworden, bei Universitäten, auch bei Privatleuten, die Apps programmieren. Mein Physikkollege Markus Ziegler programmiert zum Beispiel sehr gute Apps, die wir direkt im Unterricht einsetzen. Also auch das ist bei uns an der Tagesordnung. Ein Kollege kommt an, die App ist gut, die möchte ich verwenden. Und dann wird die App von unserem App-Administrator geprüft. Erfüllt sie die Bedingungen, sodass wir die im Unterricht einsetzen können?
Aber Sie kennen die Studie, die Berkeley-Studie, dass 70% der Apps Daten an die Hersteller schicken. Und dass wir das als normale Nutzer auch gar nicht mitbekommen, weil die verschlüsselt verschickt werden, wenn irgendwelche System-Updates oder App-Updates aufgespielt werden.
Richtig.
Das heißt, wir müssen, wenn wir mit solchen Geräten arbeiten, zum einen Bildungsserver aufsetzen, von denen man das runterladen kann. Also da brauchen wir eine ganz andere Infrastruktur.
Genau.
Wir können das nicht über den freien Markt machen, weil das haben wir einfach nicht im Griff. Wir haben ja die Forensiker im Haus und die zeigen mir dann auch, was ihr mit meinem Laptop machen können, obwohl ich das gesperrt habe und verschlüsselt habe und solche Dinge. Das heißt, da sind wir fast alle technisch überfordert mit dieser Infrastruktur. Deswegen sage ich, wir brauchen eine andere Form, dass wir proaktiv sagen, welche Software können wir einsetzen oder welche wollen wir einsetzen, mit welchen Apps können wir arbeiten. Wenn Ihre Kollegen das programmieren, gehe ich davon aus, dass keine Daten gesendet werden. Das heißt, wir müssen eine eigene Infrastruktur aufbauen, von der wir sagen können, damit können wir arbeiten, weil wir keine Schülerdaten verlieren. Und das ist natürlich ein anderes Konzept als das, was jetzt zum Beispiel auch mit der Schulcloud, HPI-Schulcloud, formuliert wurde von Christoph Meinl, der dann sagt, wir öffnen das für den Markt und das beste Produkt wird sich durchsetzen und dann werden dann viele Angebote kommen. Und da müssen wir ähnlich wie bei den Lehrmittelverlagen auch sagen, welche Mittel brauchen wir, welche Software, welche Apps, wo können wir die hinterlegen, wie können die Lehrer dazugreifen, was können wir den Schülern zur Verfügung stellen, in welcher Altersstufe, also eher so dieses Konzept der Landesmittel. Medienanstalten oder im Sinne von Bildungsserver. Aber wir müssen proaktiv werden. Wir können das nicht dem Markt überlassen.
Ja, unser größter Wunsch ist an die Kultusministerkonferenz, dass die App-Listen herausgibt, eben welche Apps wir wirklich einsetzen können, welche datenschutzkonform sind, welche werbefrei sind und so weiter. Und das für jedes Fach, sodass wir als Lehrer nicht die Arbeit haben, dahinter zu schauen zu müssen, was macht diese App. Weil wir sind auch keine absoluten Experten, aber wir machen das mit dem gesunden Menschenverstand momentan. Und da wäre so eine Liste, die offiziell vorgegeben werden würde, wirklich sehr viel wert.
Müssten Sie nicht noch einen Schritt weiter gehen? Nicht zu fragen, was macht diese App, sondern was brauchen wir im Unterricht?
Ganz klar, ja. Der fachliche Mehrwert spielt natürlich immer eine Rolle. Also eine App, die nur blinkt und einen Wert rausgibt, die nutzen wir gar nicht. Die wird gar nicht auf unsere Tablets installiert, sondern wir in der Fachschaft schauen wir die Apps an, diskutieren, wie können wir es einsetzen. Wir entwickeln selbst auch Unterrichtsbeispiele, die keine geschlossenen Aufgaben beinhalten, sondern die offen, forschend sind, wo ich diese App einsetzen kann, sodass wiederum ein prozessbezogener Mehrwert für den Unterricht entsteht, nicht nur inhaltsbezogen, sondern auch, dass kompetenzorientiert gearbeitet werden kann im Unterricht.
Dieser Mehrwert, Frau Schmoll, der soll bei der ganzen Digitalisierung ja auch sich darin widerspiegeln, dass Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf digitale Arbeitswelten vorbereitet sind. Sehen Sie das auch so?
Also das würde ich nicht als Hauptsinn sehen. Das kommt sozusagen dabei raus, wobei man sagen muss, dass die heutigen Schüler spätestens dann, wenn sie im Gymnasium sind, ohnehin viel besser mit solchen Medien umgehen können, als wir das vielleicht inzwischen können oder als wir es jemals in unserer Gymnasialzeit konnten, weil es sie damals noch gar nicht gab. Aber das Entscheidende ist für mich, wo liegt der Mehrwert für den Unterricht? Gibt es wirklich Dinge, die man mit künstlicher Intelligenz besser lösen kann als mit analogen Medien? Ich habe mich nach anfänglicher Totalablehnung und großer Skepsis inzwischen davon überzeugt, dass vor allem beim Fremdsprachenlernen es in der Tat sowas gibt. Also zum Beispiel auch eine persönliche Kontrolle für den Schülern. Es gibt ein System, das kann man auch einfach so runterladen, das nennt sich Kahoot. Da kann man zum Beispiel die Schreibung von Kardinal- und Ordinalzahlen im Englischen überprüfen. Der Lehrer schreibt eine Zahl als Nummer an die Tafel. Der Schüler muss das auf seinem Heft schreiben in Buchstaben und kann dann an diesem Kahoot-System sehen, ob er das richtig gemacht hat oder nicht. Sowas finde ich nicht blöd. Das gibt es auch für viele andere Fächer. Das ist sicher noch ein sehr, sehr einfacher Einsatz von digitalen Medien. Aber ich finde, solche Dinge kann man durchaus machen. Ich glaube aber, wenn man den ökonomischen Sinn, wir müssen diese Schüler fit für den digitalen Arbeitsmarkt machen, nur im Vordergrund hat, das wäre mir in der Tat zu wenig. Ich würde eher sagen, sinnvoll für den Unterricht nutzen und gleichzeitig wissen, was in diesen digitalen Medien mit meinen Daten gemacht werden kann und entsprechend verantwortlich damit umgehen. Das wäre für mich das übergeordnete Lernziel vor dem Fitmachen für den digitalen Arbeitsmarkt.
Damit sind wir ja im Prinzip bei einer Grundsatzfrage, nämlich welche Aufgabe und welche Funktion hat die Schule? Geht es um Allgemeinbildung, was bei den allgemeinbildenden Schulen an sich notwendig sein sollte? Oder geht es um Berufsvorbereitung oder Berufsausbildung oder generell Ausbildung? Das ist eine Diskussion, die wir seit ungefähr 200 Jahren führen. Und da sind natürlich jetzt, dass gerade wenn Sie KI ansprechen oder die sogenannte KI, wie ich sie nenne, weil wir müssen uns...
Also die künstliche Intelligenz.
Ja, die sogenannte künstliche Intelligenz. Ich nenne sie sogenannte, weil man sich immer deutlich machen muss, was hinten dran steckt. Das ist eine automatisierte Datenverarbeitung. Also keine Intelligenz, sondern automatisierte Datenverarbeitung. Und in dem Fall, was Sie angesprochen haben, geht es um Mustererkennung. Das heißt, dass etwas formuliert wird und dann das System erkennt, ist das jetzt richtig geschrieben, richtig oder falsch. Und das ist letztendlich, wenn man das konsequent einsetzt, wie das in einigen Anwendungen in Amerika schon gemacht wird, bei Newton oder bei Talking Method von Fritz Breithaupt und solchen Dingen, dann ist diese sogenannte künstliche Intelligenz tatsächlich Mustererkennung und nur das Prüfen auf richtig oder falsch. Das ist aber nicht die Aufgabe allgemeinbildender Schule. Es ist ein Teilaspekt, dass man richtig schreiben lernt, dass man richtig rechnen lernt. Aber das sind nur die Vorstufen für das, was wir eigentlich vermitteln wollen. Weil die Aufgabe von Schule ist Verständnis und Orientierung in der Welt. Es ist nicht Berufsvorbereitung, sondern tatsächlich die Entwicklung von einem Verständnis, wie ich mich in einer Umwelt mit anderen Menschen sozial und gerecht und ähnliche Dinge verhalte. Und da muss man ganz klar auch sagen, dass diese ganzen Methoden und Modelle und Techniken der sogenannten künstlichen Intelligenz immer nur die erste Stufe abdecken können, nämlich prüfen, weil es sind Datenverarbeitungssysteme, die den Input analysieren. Und das ist das, was zum Beispiel das MIT in den Vereinigten Staaten klar formuliert hat, der Chef von denen. Man kann Unterricht vorbereiten, das kann dann auch automatisiert geprüft werden. Aber der entscheidende Punkt auch beim MIT ist die Phase 2, das heißt Präsenzpflicht auf dem Campus, der Dialog miteinander, auch das Formulieren mit den eigenen Worten, um dann die Grundlage für die Phase 3 zu liefern. Und da sagt der Chef vom MIT, das ist das, was wir pädagogisch nicht steuern können, nämlich die Entwicklung von neuen Ideen, Innovation, Kreativität. Also da muss man auch die Techniken ganz massiv zurückstauchen und sagen, was können die überhaupt leisten?
Das Entscheidende ist doch, Herr Lankau, das ist natürlich nur eine Stufe, das ist die Grundstufe. Es ist sozusagen die Erkenntnisvoraussetzung. Dazu braucht man bestimmte Werkzeuge. Dass das natürlich die Erkenntnis und vor allem die Herausbildung von Mündigkeit, von Verantwortung, von Handlungsfähigkeit nicht digital zu leisten ist, sondern immer sich individuell und häufig auch in einer Beziehung, nämlich in der Schüler-Lehrer-Beziehung bildet, Das ist doch vollkommen klar. Das ist im Übrigen sogar den Kultusministern klar, die die Digitalisierung wollen. Also ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Dissens. Und wenn man jetzt so tut, als sei das von irgendjemandem gewollt, dann glaube ich, ist das nicht richtig. Das will kein Mensch, sondern jeder möchte im Grunde das alte Bildungsziel der Persönlichkeitsbildung, der Erkenntnis, Handlungsfähigkeit, der Verantwortung, der Mündigkeit, der Kreativität, all das ist gewollt. Und die Digitalisierung ist da höchstens ein Mittel zum Zweck.
Aus unserer Sicht. Wenn Sie die amerikanischen Modelle anschauen, gucken Sie sich Newton an, gucken Sie, was teilweise auch in den Public Schools schon passiert, in den Google Schools, in den Apple Classes, dann hat diese Vorstufe, das heißt das tatsächlich isolierte Arbeiten am Bildschirm, eine große Bedeutung. Das entspricht nicht unserem Verständnis, das ist richtig. Und für uns sind diese digitalen Medien im Unterricht, wie sie korrekt heißen müssten, auch tatsächlich nur Hilfsmittel, und so sollen sie eingesetzt werden. Hinten dran steht aber eine Global Education Industries, also eine weltweite Industrie, die Bildungsmärkte bedienen will und diese Bildungsmärkte natürlich möglichst automatisiert bedienen will, weil sie dann die größten Ressourcen abschöpfen kann. Wir dürfen nicht den Fehler begehen, das deutsche oder das europäische Bildungssystem in den Fokus zu stellen und die Interessen des angelsächsischen Bildungssystems und der Industrien hintendran zu übersehen, weil diese ganzen Techniken und die Anwendungen kommen bei uns aus den Vereinigten Staaten, auch diese ganzen Modelle kommen aus den Vereinigten Staaten. Und wenn Sie sich die Google Schools anschauen in den Vereinigten Staaten, wissen Sie auch, was das werden kann, weil dort keine qualifizierten Lehrkräfte vorhanden sind, weil im Prinzip keine Betreuung stattfindet. Und dann kommen solche Argumente wie, es ist besser, sie werden automatisiert und über Software beschult, als gar nicht.
Also Herr Bonner, ja. Entwickelt sich das Friedrich-Gymnasium in Freiburg zum Google-Gymnasium?
Auf keinen Fall. Also diese Apple Glasses und so weiter, ich kenne das aus dem Fernsehen, das sind absolute Extrembeispiele. Wir am Friedrich-Gymnasium stehen für einen modernen Humanismus und ich finde, das Bildungsziel ist bei uns auch an der Schule eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen, dass unsere Schüler weltoffene, verantwortungsvolle junge Menschen werden. Und dazu gehört nicht nur die Digitalisierung. Wir bieten Aktivitäten im Bereich Musik, Theater, Naturwissenschaft, Sport und natürlich auch der digitalen Medien. Aber die digitalen Medien, die sind ein ganz kleiner Teil von Schule, ein ganz kleiner Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Und viel mehr macht das Ganze drumherum aus.
Das stellt auch niemand in Frage. Ich weise nur darauf hin, dass es andere Entwicklung gibt und wir mit unserer Fokussierung, gerade wenn wir dann die amerikanischen Dinge nachmachen, Acht geben müssen, dass wir uns da nicht Dinge einfangen, die wir nicht wollen.
Herr Lankau, wir haben auch nach 18 Jahren PISA keine amerikanischen Dinge nachgemacht. Ich glaube, die Gefahr besteht überhaupt nicht, zumal das amerikanische Schulsystem denkbar wenig erfolgreich ist. Wenn man sich die internationalen Vergleichsstudien anschaut, das kann für uns kein Vorbild sein und das war es auch noch nie und das wird es auch nicht durch Digitalisierung, zumal keiner, auch wenn das manchmal so wirkt, glaubt, dass jetzt sozusagen die Pädagogik durch Digitalisierung revolutioniert wird. So primitiv ist, glaube ich, wirklich keiner, auch keiner in den Bildungsministerien oder auch im Bundesbildungsministerium.
Aber wir reden von datengestützter Schulentwicklung, gerade hier in Baden-Württemberg. Dafür gibt es zwei neue Institute. Und wenn ich eine Schule datengestützt entwickeln will, ist die Voraussetzung, dass ich Daten erhebe. So wie bei PISA in den neuen Varianten ausschließlich über Rechner erhoben wird, werden wir auch in den Schulen deutlich mehr Daten erheben, weil das ist die Vorgabe von Baden-Württemberg, von Frau Eisenmann, datengestützte Schulentwicklung. Dazu gehören natürlich deutlich mehr Tests, auch Zwischentests, die ausgewertet werden. Dazu gehört eine permanente Selbstevaluation. Das heißt, auf allen Ebenen werden mehr Daten erhoben. Und die Frage ist, wie werden diese Daten erhoben?
Für mich ist die Hauptfrage, was wird mit den Daten gemacht, Herr Lankau? Dass Frau Eisenmann nach zwei katastrophalen Ergebnissen für Baden-Württemberg, nur die letzte IQB-Studie hat Baden-Württemberg hinter Nordrhein-Westfalen katapultiert.
Frau Eisenmann und IQB-Studie müssten Sie ganz kurz aufklären.
Frau Eisenmann ist die Kultusministerin und die IQB-Studie ist die Studie der Ländervergleich des Instituts für Qualität in der Bildung. Und zwar hier in Berlin. Das ist ein nachgeordnetes Institut der Humboldt-Universität, ist von den Kultusministern ins Leben gerufen worden, weil man sich nicht mehr auf die Ländervergleiche von der OECD in der Grundschule verlassen wollte, sondern weil man seine eigene Metrik aufgrund der deutschen Lehrpläne entwickelt hat. Das ist insofern wichtig, als diese Ergebnisse dann deutlich passgenauer auf die deutschen Anforderungen projiziert werden. Das Problem ist doch, wenn man mit diesen Daten nichts macht oder wenn man mit diesen Daten das Falsche macht, dass man erstmal wissen will, was können unsere Schüler eigentlich und wo müssen wir zum Beispiel mit fachdidaktischen Fortbildungen etc. eingreifen. Das finde ich ist ein vollkommen legitimes Verfahren. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Wenn man das so macht wie Hamburg, wo man zum Beispiel mit Lehrerfortbildung, Bildungsforschung und diesen Datenerhebungen zusammenarbeitet und das Ganze gezielt einsetzt, um bestimmte Defizite zu verbessern, dann finde ich, ist da überhaupt nichts gegen zu sagen.
Die Lernstandsmessung gibt es schon die ganze Zeit. Das, was wir mit der datengestützten Schulentwicklung machen, ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, weil die Schule dann daten- oder beziehungsweise kennzahlenorientiert wird. Und das ist der Punkt, den wir pädagogisch unterbinden müssen. In allen Schulenformen werden immer Leistungstests gemacht, werden Klausuren geschrieben. Der entscheidende Punkt ist, dass diese Daten jetzt erhoben werden, ausgewertet werden, kumuliert werden und so wie in Hamburg dann auch an die Schulen zurückgespielt werden, an die Lehrer, an die Eltern zurückgespielt werden. Das heißt, die Ergebnisse dieser Schultests werden zu einem Instrument, um Druck aufzubauen. Und das ist das, was Herr Rabe in Hamburg auch explizit will, mit seinem Begriff der fürsorglichen Belagerung. Das heißt, die Ergebnisse des Schultests werden zurückgespielt. Die Aufgabe ist, bis zum nächsten Test im nächsten Jahr die Ergebnisse zu verbessern. Und das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, wenn ich als Schule Leistungstests mache, die veröffentlicht werden und meine Aufgabe ist, pädagogische Konzepte zu entwickeln, um bis zum nächsten Jahr diese Leistungstests zu verbessern.
Ja, also aber die Schulen werden nicht damit alleine gelassen, sondern die Bildungsforscher gehen in die Schulen und erarbeiten mit den Lehrern eine Möglichkeit, wie man daran arbeiten kann, an den Defiziten. Und das ist was vollkommen anderes, als wenn man nur Druck aufbaut, wie Sie jetzt sagen. Sondern es wird damit konstruktiv umgegangen. Und das finde ich vollkommen legitim, jedenfalls deutlich legitimer als ein Verhalten wie in Berlin und Bremen, wo man die Defizite konstant nur schönredet und überhaupt nichts unternimmt.
Als Lehrer kann ich sagen, ich unterstütze solche Studien. Das ist doch total positiv, wenn jemand ankommt, eine Rückmeldung gibt, hey, bei euch in Mathe läuft's nicht so gut oder bei euch in Mathe läuft's super. Was ist euer Erfolgsrezept? Was macht ihr? Und dann können wir sagen, wir arbeiten so und so. Und es ist doch toll, wenn jemand in den Unterricht kommt und mir sagen kann, hier kannst du arbeiten an diesen Stellschrauben. Also ich finde es eher positiv.
Sie orientieren aber den Unterricht und auch den Unterrichtserfolg dann an den Testergebnissen. Und das ist nach meinem Verständnis geht das in die komplett falsche Richtung, weil das, was dort aufgebaut wird in Hamburg und was in Baden-Württemberg gemacht wird, ist der Aufbau einer Testindustrie, der das Pädagogische überlagert. Und das, was Hamburg exemplarisch macht, heißt, hier wird eine Öffentlichkeit hergestellt über Testergebnisse, die schulübergreifend publiziert werden. Es wird ein Druck
auf... Das stimmt doch überhaupt nicht. Die kriegt die Schule allein werden nicht schulübergreifend.
Nein, die kriegen auch die Eltern, gegen die Schüler, das ist öffentlich. Und das ist das, was tatsächlich der Paradigmenwechsel in der Schule ist, dass man sich an einer Testindustrie ausrichtet. Natürlich brauchen wir Leistungstests in der Schule, aber wir sollten das auch schulintern machen. Wir müssen natürlich ehrlich sein, die Testergebnisse nicht verfälschen oder sonst irgendwas. Aber die Entwicklung von Schule ist Aufgabe der Schule vor Ort. Und es geht nicht über Kennzahlen. Also wenn wir anfangen mit einer kennzahlengesteuerten Schule, dann läuft es komplett in die falsche Richtung.
Also Herr Langkau, muss, Frau Schmoll, mit Blick auf das nahende Ende der Sendung, würde ich ganz gerne noch einen abschließenden Aspekt auf den Gesprächstisch bringen. Für Sie, Herr Bronner, als Mann aus der Praxis gefragt, für Sie als Lehrer, wie gelingt denn in der Schulpraxis für Sie das richtige Maß, Stichwort Digitalisierung, zwischen Kreidetafel und Whiteboard?
Ich würde sagen, die Mischung macht's aus. Die Mischung aus Kreidetafel und Tablet, die Mischung aus analog und digital, aus bewahren und verändern, Tradition und Moderne sind einfach so Stichworte. Die Mischung macht es aus für den guten Unterricht, dass ich methodisch gut arbeite, dass ich digital und analog arbeite, dass ich mit verschiedenen Formen arbeite, Gruppenarbeit, Partnerarbeit. Ich finde, das macht es aus. Also der Lehrer entscheidet über den Erfolg des Unterrichts und sonst eben nicht das Tablet oder ähnliches.
Das klingt mir fast schon zu harmonisch jetzt zum Ende hin. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, in ein paar Jahren werden persönliche Lehrkräfte durch individuelle Computerprogramme und Sprachsysteme ersetzt. Machen Sie sich als Lehrer bald selbst überflüssig?
Überhaupt nicht. Also die Lehrer-Schüler-Beziehung ist das A und O im Unterricht. Wenn ich keine gute Beziehung aufbauen kann, dann brauche ich nicht mit dem Tablet ankommen, dann brauche ich nicht mit einer Tafel ankommen. Es geht nur über soziale Beziehungen im Unterricht.
Tablets statt Tafel, wie gelingt die digitale Schule? Darüber diskutierten wir mit, wie zu hören war, offenem Ende in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich für die rege Teilnahme bei meinen Gästen, bei Professor Ralf Lankau, Mediengestalter an der Hochschule Offenburg, bei Dr. Patrick Bronner, Mathe- und Physiklehrer am Friedrich-Gymnasium in Freiburg und bei der Bildungsjournalistin Heike Schmoll in Berlin. Danke Ihnen, danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.